Was passierte am 12. September 2007 um 0.01 Uhr in Berlin? Berlin-Alexanderplatz. Wer ist Berliner? Ja, danke. Werner, weißt du, was da passierte? Nein. Weiß das jemand anders? Bitte? Nein, die U-Bahn wurde da nicht eröffnet. Gut, können wir vielleicht das Bild mal zeigen, was passierte? Es war die Eröffnung eines großen Mediamarktes. Ich habe nicht davon gesprochen, dass es um einen historischen Moment geht, sondern darum, was da passierte. Und vielleicht haben Sie das in Nachrichten mitbekommen. Es war mehr als dieser ganz normale Hype, den wir kennen, wenn es bei Aldi Sonderangebote gibt oder wenn Kinderflohmärkte ihre Tore öffnen. Die Leute hatten dort stundenlang gewartet, sind in solchen Massen in diesen Markt gestürmt, dass er schon 2 Stunden später durch die Polizei abgeriegelt werden musste. Leute haben versucht, weil sie durch die normalen Eingänge nicht hineinkamen, um rechtzeitig an die Schnäppchen zu kommen, haben sie Schaufenster eingeschmissen, haben sich um die Ware geprügelt und es waren, glaube ich, 12 Verletzte an diesem Morgen. Und wie gesagt, nach kurzer Zeit hat die Polizei diesen ganzen Bereich weiträumig absperren müssen. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich Ihnen heute Morgen ein gutes Beispiel vorstellen will, wie sich Jesus wünscht, wie wir um das ewige Leben kämpfen und darum kämpfen, in das ewige Leben hineinzukommen, durch eine enge Pforte, so nennt das Jesus. Alles daran zu setzen, nicht für irgendein blödes Schnäppchen, sondern dafür, dass wir in Gottes Reich leben können und mit ihm Gemeinschaft haben. Und Jesus sagt, setzt dafür alles ein. Kommt durch die enge Pforte, kämpft darum, dass ihr Einlass bekommt, heißt es wörtlich. Und wir lesen uns das durch. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, dürfen Sie das mitlesen. Wir werden es auch hier vorne sehen. Lukas 13. Lukas 13 ab Vers 22 bis Vers 30. Jesus zog weiter auf dem Weg nach Jerusalem. Unterwegs sprach er in Städten und Dörfern. Einmal fragte ihn jemand, Herr, werden nur wenige gerettet? Jesus antwortete, die Tür zu Gottes neuer Welt ist eng. Kämpft darum, dass ihr Einlass findet. Denn viele, sage ich euch, werden sich am Ende darum bemühen, aber es nicht mehr schaffen. Wenn der Hausherr aufsteht und die Tür abschließt, werdet ihr draußen stehen und klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Doch er wird euch antworten, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Dann werdet ihr sagen, wir haben doch mit dir zusammen gegessen und getrunken und du hast auf den Straßen unserer Stadt gelehrt. Und er wird euch antworten, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Ihr habt es allesamt versäumt, das Rechte zu gehen. Geht mir aus den Augen. Dann werdet ihr jammern und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr Abraham, Isaak, Jakob und alle Propheten in Gottes neuer Welt seht, doch ihr selbst seid ausgeschlossen. Aus Ost und West, aus Nord und Süd werden die Menschen kommen und in Gottes neuer Welt zu Tisch sitzen. Seid darauf gefasst. Es gibt solche, die jetzt noch zu den Letzten zählen. Die werden dann die Ersten sein. Und andere zählen jetzt zu den Ersten, die werden dann die Letzten sein. Soweit unser Text. Und ich werde versuchen, Ihnen zu erklären, in welche Situation hinein das geschrieben ist und auf welche Gefahr Jesus hier aufmerksam macht und warum ihm das wichtig ist. Warum diese Frage? Sie sind unterwegs. Und einer, der mit Jesus unterwegs ist, sagt, Jesus, wie ist das? Kommen nur ganz wenige Leute in den Himmel? Ist das so, dass ich mir vorstellen muss, dass ganz viele Leute da gar nicht hinkommen? Vielleicht steckt auch dahinter, wie viel sind es denn genau? Und das hat einen Hintergrund. Im Alten Testament war davon die Rede, dass nur ein Rest übrig bleibt. Dass es nicht immer die große Masse ist, die Gott folgt und seinen Geboten gehorcht und von ihm angenommen ist, sondern dass es eine kleine Gruppe ist, ein kleiner Rest. Deshalb diese Frage. Jesus, wie ist das denn jetzt? Du weißt das doch. Du weißt doch, wie das aussehen wird am Ende der Zeit. Und Sie haben sicherlich, wenn Sie aufmerksam mitgelesen haben, gemerkt, dass Jesus die Frage nicht wirklich beantwortet. Er sagt nicht, ja, es sind 2.856.000. Und er sagt auch nicht, ja, es sind ganz wenig. Er antwortet auf die Frage, wie viele es sind, nicht. Aber er sagt, wer Einlass bekommt und wer keinen Einlass bekommt. Das ist ihm viel wichtiger. Vielleicht, weil er gar nicht möchte, dass wir darüber spekulieren. Dass wir sozusagen uns in irgendwelchen Details und theologischen Überlegungen verlieren. Oder auch, weil er nicht uns eine Entschuldigung dafür geben möchte, dass wir zu bequem sind, Menschen zum Glauben einzuladen. Denn das gibt es ja auch, oder? Dass Menschen sagen, ja, das sind halt wenige, eine enge und kleine Schar von Christen. Und darum, wenn niemand zu uns kommt, niemand zu den Gottesdiensten kommt oder zu Einladungen kommt, dann wird das sicherlich daran liegen und dann können wir eigentlich damit ganz zufrieden sein. Das möchte Jesus nicht. Das ist nicht seine Absicht. Aber er benutzt zwei eindringliche Bilder, um aufzuzeigen, wie das ist, wer hineinkommt in den Himmel und wer vor verschlossener Tür stehen wird, und benutzt dazu zwei Bilder, die eigentlich dann in ein Bild zusammenfließen, dass der engen Tür, ja, genau, der engen Tür rechts, oder die, ja, es ist beides, enge Türen, sagen wir mal, und benutzt gleichzeitig das Bild auch der verschlossenen Tür dieses Gastgebers, der hat eingeladen zum Fest, und als alle Gäste gekommen sind, er hat geguckt, ob alle da sind. Und als alle da sind, da schließt er die Tür zu. Und dann kommen noch Leute und klopfen an und sagen, Moment, wir wollten auch mit dabei sein bei dieser Party, bei diesem Fest. Wir haben damit gerechnet, dass wir auch dabei sind. Aber sie stehen vor verschlossener Tür. Und ich glaube, dass es Jesus darum geht, dass wir keiner Krankheit erliegen, die man Aufschieberitis nennt. Können wir das sehen? Die gefährliche Aufschieberitis. Dass wir sagen, ja, so Fragen des ewigen Lebens oder so Fragen um Gott und Glauben, das kann man doch, wenn man in der Rente richtig Zeit hat für solche Fragen. Das ist die Zeit, um sich philosophisch um solche Dinge zu kümmern, und dann kann man, jetzt sind doch andere Themen wichtig. Ist doch meine Familie, meine Arbeit, meine Karriere unglaublich wichtig. Das ist alles doch eine Sache, das kann man noch ein bisschen verschieben. Gibt es vielleicht auch im Blick auf Taufe, dass jemand sagt, eigentlich habe ich das schon ewig lang auf dem Herzen, mich taufen zu lassen, und ja, ich schiebe das hinaus, aus welchen Gründen auch immer. Es ist mir vielleicht unangenehm. Und Jesus sagt, schiebt Dinge, die wirklich in dieser Welt zählen, schiebt die nicht hinaus. Wenn ihr von Gott angesprochen seid, dann nutzt diese Chance, dann nutzt diese Möglichkeit, so wie die Leute diese Chance genutzt haben, als Erste da beim Mediamarkt zu sein. Nutzt diese Chance, kämpft darum, dass ihr Einlass findet. Und er sagt uns damit auch, es ist kein Automatismus, dass wir in das Reich Gottes hineinkommen. Wenn er von der engen Tür spricht, von der Tür, die verschlossen sein kann, dann heißt das auch, es gibt keinen automatischen Zugang zum Himmel. So nach dem Motto, ich bin doch in einem frommen Kontext groß geworden. Oder ich gehöre doch einer Kirche oder Gemeinde an. Meinetwegen auch dieser Gemeinde. So als würde Jesus sagen, kommt aus eurer Bequemlichkeit heraus. Es geht, wenn es um ewige Fragen geht, geht es nicht um Beliebigkeit. Es geht nicht darum, dass du dir sozusagen diese Frage für irgendwann aufsparen kannst. Sondern wenn du diesen Ruf Jesu hörst, dann schlag zu. Dann hol dir dieses, was kein Schnäppchen ist, sondern was das Lebensglück ist, die Gemeinschaft mit Gott. Und die Leute, die hier genannt werden, die sagen, Herr, mach uns auf. diese Szene schildert uns die Situation sozusagen nach dem Tod. Schildert uns die Situation, das ist hier gemeint, wenn jemand nach seinem Tod vor Gott steht und dann merkt, jetzt ist es tatsächlich zu spät. Es ist tatsächlich zu spät, um jetzt noch Entscheidungen zu treffen. Alle wichtigen Entscheidungen trifft man im Laufe seines Lebens und nicht erst nach dem Tod. Und dann sehen wir, das ist das Zweite, was mir auffällt, eine erschreckende Abweisung. Erschreckend diese Abweisung des Hausherrn. Ich kenne euch nicht oder ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Ihr habt versäumt, das Rechte zu tun. Und es geht hier, das für alle, die so ein bisschen chaotisch leben, als Beruhigung. Es geht hier nicht um Pünktlichkeit. Ja? Ausnahmsweise mal nicht. Es geht nicht darum, ob man sozusagen noch gerade so rechtzeitig kommt. Sondern hier, also das sind die Leute, die hier vor der Tür stehen, nach ihrem Tod, die haben sozusagen eine wichtige Frage versäumt, in ihrem Leben zu klären. Und deshalb, weil sagt Jesus das ganz prägnant. Er sagt nicht nur, ich kenne euch nicht, sondern er sagt, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Und damit will er diesen Dünkel, der in seiner Zeit vorherrschend war und den es heute auch, meine ich, gibt, diesen Dünkel, ja, ich gehöre doch irgendwie so dazu. Das war damals das Judentum, also die Volkszugehörigkeit. Und die Zeitgenossen Jesu sagten, ja, wir gehören doch zu dem Volk Gottes. Wir gehören doch irgendwie dazu, unsere Vorväter und so. Das waren doch alles wichtige Leute. Und vielleicht die eigenen Eltern. Und darum bezieht sich das, ich weiß nicht, woher ihr kommt, bezieht sich nicht auf den Wohnort, sondern bezieht sich auf die Vorväter. Und Jesus sagt seinen Leuten, den Zeitgenossen, Leute, ihr könnt euch nicht darauf verlassen, das, was eure Vorväter gemacht haben oder zu welchem Volk ihr gehört. Und so gilt das heute auch. Du kannst dich nicht darauf verlassen, in den Himmel zu kommen, weil du einer Kirche zum Beispiel angehörst. Und dann schauen wir uns, noch eine wichtige Ergänzung hier. Jesus begründet das, ja, oder dieser Hausherr begründet die Abweisung. Er sagt, ihr habt versäumt, das Rechte zu tun. Und wir sehen, dass auch in Matthäus 25 eine ganz enge Verknüpfung zwischen Glauben und Handeln. Das heißt, Jesus geht in der Nachfolge, zu der er ruft und einlädt, geht er nicht davon aus, dass es sich hier um eine schöne Gedankenwelt handelt oder eine schöne Philosophie, sondern dass sie so stark ist, dass der Glaube und das Vertrauen in Gott so stark ist, eine so starke Hinwendung zu Jesus Christus ist, dass es automatisch auch Früchte mit sich bringt. Darum kann Jesus hier auf das, was die Menschen tun, hinweisen. Er kann sagen, er versäumt das Rechte zu tun. Und in Matthäus 25 wird klar, dass es hier ihm vor allem darum geht, wie bist du mit deinen Mitmenschen umgegangen und speziell, wie bist du mit deinen Mitchristen umgegangen? Der Maßstab der Liebe steht ganz, ganz vorne an hier, wenn es heißt, ihr habt versäumt, das Rechte zu tun. Und dann dritter Gedanke, das große Erstaunen. Das große Erstaunen mancher Vorzeigechrist wird ausgeschlossen sein und manche verkrachte Existenz wird eingelassen. Jesus sagt, stellt euch das vor, ihr werdet vor der Tür stehen und innen drin sitzen die Propheten des Alten Testaments. Die Menschen, auf die ihr geschaut habt und die ihr bewundert habt. Und da ist das Festmahl mit dem Messias und ihr seid nicht dabei. Also das ist für einen Juden die größtmögliche Horrorvorstellung. Die größtmögliche Horrorvorstellung. Das war das, worauf er zulebte, dass er mit dem Messias und den Propheten gemeinsam am Tisch sitzen kann. Und Jesus sagt, Leute, bitte, verlasst euch nicht auf so äußerliche Dinge. Verlasst euch nicht darauf, dass ihr sozusagen so vorzeigbar seid, dass ihr vielleicht moralisch so toll gelebt habt, dass ihr so fromm seid. Verlasst euch nicht darauf. Und es geht hier darum, dass manche Menschen, die geglaubt haben, dass sie sozusagen aufgrund ihrer Zugehörigkeit vielleicht zu einer Kirche dabei sind im Himmel, dass sie nicht dabei sind, sondern ausgeschlossen sind und umgedreht, dass mancher, der vielleicht weiß in seinem Leben, ich habe eine Menge Mist gebaut und ich habe eigentlich für Gott nichts tun können. Nichts, was in meinen Augen besonders wertvoll wäre. Und ich habe diese barmherzige Hand Gottes ergriffen. Und darum finde ich mich in Gottes Gegenwart wieder. Nicht aufgrund meiner Leistung, sondern aufgrund dessen, was Gott, was Jesus Christus für mich getan hat. Und damit kommen wir zu der Reaktion. Welche Reaktion will Jesus? Welches ist deine Reaktion? Und ich habe einen, der in der Jesus-Haus-WG diese Woche dabei war, gebeten, das zeichnerisch darzustellen. Moment. Nehmen wir das. Diese Gestalt hier soll Jesus darstellen. Können Sie das sehen? Ja? Ja, ich kann es auch oben hinstellen. Ja, wunderbar, danke schön. Und zunächst mal ist mir wichtig, worum es nicht geht. Es gibt immer ein paar verzagte Seelen, und die wird es heute Morgen hier auch geben. Ein paar verzagte Seelen, und das sind die hier. Die hängen sich jetzt sozusagen an Jesu Arm und sagen, Meister, ich glaube, ich schaff's nicht. Das ist mir zu eng. Ja, in dieses, ich glaube, ich komme nicht rein. Ich schaff's nicht, in den Himmel zu kommen. Dass du redest so hart. Und die hängen sich sozusagen an diesen Arm Jesu und sagen, bitte, bin ich dann nicht dabei? Und für diese verzagten Gemüter sei das ganz deutlich gesagt, dass Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das gilt. Das gilt felsenfest. Und um wen es Jesus geht, das ist der. Das ist die bekennende Coach Potato sozusagen. Das ist der, wenn es um solche Fragen geht, unheimlich müde und bequem wird und sagt, ah ja, es hat doch Zeit. Ah ja, irgendwie wird Gott schon durch seine Liebe das alles in Ordnung bringen und ach, ich habe Zeit. Um diesen Menschen geht es. Um diesen Menschen geht es, wenn Jesus so ernst redet und sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann macht euer Herz dagegen nicht hart, sondern dann verstockt euer Herz nicht, sondern dann geht ein durch die Tür, die Jesus Christus heißt. Schiebt Entscheidungen, die so wichtig, so zentral sind, nicht vor euch her. Und als er das den Jüngern mal erklärt, da fragen sie ihn, ja, wie soll das denn sein? Wie kommen wir denn zu Gott dem Vater? Wie können wir denn durch diese enge Tür eingehen? Wie können wir uns das denn vorstellen? Was müssen wir denn tun dafür? Und dann sagt Jesus zu ihnen, wisst ihr, wenn ihr mir begegnet, wenn ihr Jesus begegnet, dann begegnet ihr dem Vater. Das sagt er in Johannes 14. Und darum heißt das für heute bezogen, auf heute bezogen, wenn sie merken, dass Gott an ihrem Herzen anklopft und dass sie um diesen Einlass kämpfen wollen, dass sie sich mit ihrem ganzen Sein, als ganzer Mensch, auf die Knie gehen vor Gott, vor dem höchsten Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden ist, und sagen, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, ich möchte Einlass haben. Ich möchte mich auf das verlassen, was du vollständig für mich getan hast, Jesus. Das soll meine Möglichkeit sein. Du hast gesagt, Jesus, dass du die Tür bist. Durch die will ich jetzt durchgehen. Sie brauchen sich nicht mit anderen darum zu prügeln. Ja? Nicht, dass das jemand jetzt noch falsch versteht, vielleicht aufgrund dieser Eingangsgeschichte. Es geht Jesus darum, mit welchem Engagement, mit welchem Ernst, mit welchem Eifer wir sagen, ja, mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich möchte meinen Weg mit dir gehen. Lass dich ganz und gar auf Jesus ein. Und Ich glaube, dass die Taufe so ein wie ein erster Schritt ist, der das nochmal deutlich macht. Der es deutlich macht, was passiert, wenn ein Mensch sein Herz an Jesus gibt. Denn die Taufe, dieses Taufbecken ist mit Wasser gefüllt. Und wenn ein Mensch darin sich taufen lässt, dann bedeutet dieses Untertauchen in das Wasser, bedeutet, dass der Mensch für sein altes Leben stirbt. Und damit sagt, das, was Jesus Christus für mich am Kreuz getan hat, das gilt mir. Ich werde sozusagen wie mit Jesus begraben. Sein Tod gilt für mich. Ich werde mit ihm begraben. Und genauso wahr, wie das geschehen ist für mich, genauso wahr werde ich mit ihm auferstehen. Und dann, das ist ja das Schöne, dass die Täuflinge holen wir aus dem Wasser auch wieder raus. Ja? Wir werden so sicher, wie wir da rauskommen, wir werden mit Christus auferstehen. Und darum zeichnet die Taufe in ganz schöner Art und Weise diese Lebenshinwendung zu Jesus Christus noch einmal nach. Und darum ist das ein schöner Anlass und eine schöne Feier. Und ich wünsche dir, wenn du gemerkt hast, dass das, was Jesus hier so prägnant formuliert, dass du merkst, oh, das klopft in meinem Herzen an, dann bitte ich dich, schieb die wichtigste Entscheidung deines Lebens nicht hinaus. Schieb die Entscheidung, Jesus zu folgen, nicht hinaus. Amen.